herzlich willkommen. Sie hören Schöner Denken. Die üblichen Verdächtigen haben sich im Heimkino Frankenstein angeschaut. Der neue Frankenstein von Guillermo del Toro, den es kaum oder gar nicht im Kino gab und den man eigentlich nur zu Hause auf dem Streaming-Portal gucken kann. Es ist schön, man muss die Geschichte nicht erzählen. Ein extrem ehrgeiziger Wissenschaftler will den Tod überwinden und aus Leichenteilen einen Menschen wieder zum Leben erwecken. Und das passiert auch. Mit dem Ergebnis ist man nicht zufrieden. Man hat ein Monster geschaffen und das Monster kommt in die Welt und die Welt hat nicht auf das Monster gewartet. Lass es uns mal so sagen. Und das Ganze ist so halt optisch, wie man sich das von Guillermo del Toro vorgestellt hat. Sehr, sehr gekonnt, zwischendurch total exquisit. Ich habe das am Anfang sehr gemocht. Man hat dieses riesige Anwesen mit ganz viel Personal, ganz vielen Menschen, die toll angezogen sind. Allein die Mutter von Viktor Frankenstein mit diesen tiefroten Klamotten und diesen wallenden Kleidern. Das ist ja total großartig. Und dieses tief dunkel Blutrot zieht sich ja dann wie so ein Boccaccio'scher Falke quer durch den ganzen Film. Das ist schon optisch, ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Warum reite ich so ein bisschen auf der Optik rum? Weil dieser Film eigentlich sehr früh einen melodramatischen Ton anschlägt, in der Musik wie auch in den Dialogen und in den Szenen. Und das mit einer gebremsten Geschwindigkeit dann in dieser Stimmungslage entfaltet. Und das hat mich nicht unterhalten. Das hat für mich nicht so wirklich funktioniert. Hendrik, ich bin mal gespannt, wie er auf dich gewirkt hat.
Also ich fange mal bei den Dingen an, die ich sehr gut gelungen fand. Also es ist ein absoluter Kinofilm oder ein Großleinwandfilm, einfach wegen der wunderbaren Bilder. Es ist wieder mal ein Film, bei dem man denkt, man könnte alle paar Minuten anhalten und hätte dann einen wunderbaren Bildband zusammen. Ich fand es auch gut, dass der Film gar nicht so tut, als würde man die Geschichte nicht kennen, indem er halt quasi den Schluss oder fast den Schluss am Anfang erzählt und sehr viel in der Rückblende dann hin auf diesen Schluss am Schluss wieder so wie so eine Klammer zuarbeitet. Das fand ich sehr hübsch und elegant.
Auch ein bisschen wieder zurück zur literarischen Vorlage.
Genau. Also er ist damit unter anderem damit etwas dichter an der literarischen Vorlage als zumindest so einige andere Sachen, die ich mehr oder weniger erinnere. Und ich fand ihn insofern auch interessant, weil er sich durch diese barocke Langsamkeit, durch die er mit einer gewissen Gnadenlosigkeit langsam durchgesegelt ist, sehr viel Zeit nimmt. Ich hab die Motive von Frankenstein, warum macht er das eigentlich, habe ich viel besser verstanden als in vorherigen Verfilmungen. Ich denke hauptsächlich an die von Kenneth Branagh oder mit Kenneth Branagh, wo man zwar diesen Ehrgeiz, diese Wut verstanden hat, aber man hat nicht die eigentliche Verletztheit, nicht diese eigentliche Verzweiflung dahinter so begriffen wie hier in dem Film. Das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Ich fand auch die anderen Schauspieler sehr gut, wenn mir auch die Charaktere trotzdem nicht immer nachvollziehbar waren. Der Bruder blieb ausgesprochen blass. Also ist, glaube ich, auch eine sehr undankbare Rolle. Und das führt mich in der Summe so ein bisschen zu dem, was für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Ich musste zwischendurch, und ich hatte viel Zeit dafür, musste ich sehr an die noch nicht allzu lange zurückliegende Nosferatu Verfilmung denken, die auch mit wunderschönen Bildern geglänzt hat und wo ich mich auch gefragt habe, warum sind diese wirklich, wirklich perfekten Bilder so seelenlos? Warum holt mich das emotional überhaupt nicht ab? Und ich habe mich dann gefragt, ist es zu perfekt? Ist es zu langsam? Also was stört mich eigentlich daran? Und es ist so glatt. Ich habe die Antwort noch nicht gefunden. Ich kann es nicht beantworten. Aber dieser Film hatte für mich genau dasselbe. Ich habe mir das angeguckt. Er war nicht langweilig, aber unterhaltsam war er sicherlich nicht. Gut, das ist natürlich auch sehr schwierig, mit dem Wort zu argumentieren bei so einer melancholischen Geschichte. Aber ja, ich fand ihn so ein bisschen auf sehr, sehr hochglanzpolierte Art, auch einfach ein bisschen dröge.
Mir fällt der Begriff Style over Substance ein, weil der Stil ist super perfekt. Ja, aber das haben wir von anderen Regisseuren auch, wo wir denken, das ist handwerklich komplett perfekt. Ich kann mich erinnern, der zweite Avatar-Film von James Cameron, der optisch auch technisch absolut großartig war und man ist rausgegangen, inhaltlich war der komplett leer. Hier ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber hier gibt es praktisch so ein One-Trick-Pony. Also das ist diese Kreatur vor Sonnenuntergang und dann nochmal Kreatur vor Sonnenuntergang und dann regnet es, dann ist es wieder Kreatur vor Sonnenuntergang. Alles um diese melancholische Stimmung immer wieder. Und nach dem fünften Sonnenuntergang habe ich gedacht, willst du mich auf den Arm nehmen, Guillermo del Toro? Das kann doch jetzt nicht alles sein. Du kannst mir jetzt doch nicht die ganze Zeit in Overvoice, Tell, Don't Show, dieses und dann mit dieser präsig melodramatischen Musik mich durch diese fantastischen Bilder führen. Das kann ja nicht das Konzept sein. Zumal das ja unglaublich gute Schauspieler sind. Also Jacob Elordi, Mia Goth und Oscar Isaac, das sind ja alles Leute, die dir alles spielen können, wenn du ihnen nur ein gescheites Drehbuch gibst. Aber ich fand auch, dass die Motive nicht so ganz klar waren bei Viktor Frankenstein. Ja? Also erst ist er wahnsinnig ehrgeizig, dieses Geschöpf zu erschaffen. Dann hat er überhaupt keine Geduld mit der Entwicklung dieses Geschöpfes. Er sagt zwar selbst, er hat sich nie drüber Gedanken gemacht, was passiert nach der Schöpfung. Aber das ist trotzdem, der Wissenschaftler ist dann plötzlich weg. Der Wissenschaftler hat dann plötzlich gar kein Interesse mehr dran, was jetzt passiert. Das ist total irrsinnig. Also das finde ich total unrealistisch. Und dann später jagt der eine den anderen, dann jagt der andere aber den einen und dann geht das hin und her. Und ich denke mir, es ist mir eigentlich egal, wer hier wen jagt. Und trotzdem bist du dann noch eine halbe Stunde beschäftigt, während die sich dann noch in Schnee und Eis jagen. Und ich war dann froh, als dann endlich mal dieses Schiff da war und mit den Matrosen und den Kapitänen mal richtige denkende Menschen mit richtigen Dialogen mal kurzzeitig aufgetaucht sind. Ihr seht, ich bin ein bisschen angefressen, Tom.
Ja, ihr habt jetzt schon reichlich Ohrfeigen verteilt. Ich mache jetzt mal den etwas undankbaren dritten Mann. Also ohne das gemeinschaftliche Schauerlebnis mit euch beiden hätte ich diesen Film nicht abgesessen, weil mein Künstlichkeitsdetektor derartig im roten Bereich war und es derartig weit oben war, dass genau das, was ihr eben schon skizziert habt, überhaupt nicht irgendwie bei mir andocken konnte. Das grundsätzliche Problem, was ich damit habe, wenn ich die Geschichte schon in- und auswendig kenne, dann stelle ich mir ja als Grundfrage immer mal, was erzählt der mir hier Neues? Null. Also abgesehen von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, von diesen unlogischen Schlenkern in der Geschichte, erfahre ich eigentlich nichts, was ich nicht schon gewusst hätte. Da hilft mir exquisites Bild nicht, da hilft mir die pathetische Schwafelei nicht, da hilft mir das Runtergebete von Textstellen eins zu eins dem Buch entnommen, gefühlt, sage ich jetzt mal, hilft mir da überhaupt nicht, weil es gibt eigentlich, wie gesagt, es gibt keine Person, auch keinen Schurken, der mich irgendwie wirklich interessiert in diesem Film. Das Monster interessiert mich nicht, die schlecht animierten Wölfe turnen mich ab. Es ist und bleibt ein artifizielles Kunstprodukt, das so bemüht, du hast es jetzt mit den Sonnenuntergängen gehabt, ich hatte es an anderen Stellen, das so bemüht auf der Gefühlsklaviatur rumtrampelt und genau das Gegenteil eigentlich erreicht von dem, was vielleicht intendiert war. Style over Substance, ich brauch's nicht mehr. Also wenn ich das nicht mit euch zusammen geguckt hätte, hätte ich diesen Film, also weiß nicht, wo da der Ausstiegspunkt gewesen wäre. Spätestens dann, wo ich die Story nochmal vom Monster erzählt bekomme. Ah, welch genialer Kunstkniff des Regisseurs und Auteurs. Nein, also kein Film für mich. Definitiv nicht.
Und das kann aber tatsächlich funktionieren. Also man hat ja, wie Hendrik sagte, leider sehr, sehr viel Zeit, um über andere Dinge nachzudenken. Zum Beispiel das Bram Stokers Dracula, also die Verfilmung von Francis Ford Coppola, der geht ja auch manchmal in die Künstlichkeit. Und der nimmt sich ja auch raus, irgendwas zu übertreiben. Und der ist auch zwischendurch melancholisch. Aber der ist halt auch sehr unterhaltsam. Also der schafft romantische Situationen, der schafft Spannungsbögen, der schafft Action-Szenen, da ist Geschwindigkeiten, da ist sehr, sehr viel Entertainment auch drin. Mhm. Und mindestens als Guilty Pleasure funktioniert er dann wieder, aber auch durchaus als mehr als Guilty Pleasure. Und das bleibt Guillermo del Toro hier total schuldig. Hier gibt es kein Entertainment.
Und keine Fallhöhen. Das ist das, was mir jetzt eben beim Erzählen aufgefallen ist. Es gibt keine, es wird so in einer Stimmungslage, in einer melancholischen Stimmungslage durcherzählt. Und damit kann ich mit den Personen auch irgendwie nicht mitgehen. Die sind mir genauso wie euch so völlig gleichgültig und ihre Motivationen sind mir auch so völlig gleichgültig. Dann ist das einfach nur ein Kunstprodukt. Ja.
Ich bedauere so ein bisschen die Menschen, die dieses extrem gute Handwerk da drumherum gebaut haben. Also die Leute, die diese Kostüme gemacht haben, diese Frisuren, diese Settings und so. Das ist ja alles, allein die Leute, die dieses Schiff im Eis, da gibt es überhaupt nichts, das kannst du gar nicht mehr besser machen. Ich finde es schade dann, dass da so viel tolle Arbeit drin steckt, aber das Drehbuch und das Konzept einfach nicht stimmt. Aber wir wissen ja, die drei wichtigsten Dinge für einen erfolgreichen Film und wirklich guten Film ist ein gutes Drehbuch. Zweitens ein gutes Drehbuch und drittens ein gutes Drehbuch.
Aber mir fällt gerade noch ein von der Stimmung her. Ich habe, glaube ich, im Laufe des letzten Jahres habe ich noch mal oder von einem Jahr ungefähr habe ich den Pans Labyrinth noch mal gesehen und der hat auch relativ durchgängig keine Fallhöhe gewissermaßen, aber der hat dafür eine Geschichte, die man nicht kennt. Mhm. Und vielleicht ist es das, was für mich diesen Film so seelenlos macht, weil er mich in der Handlung nicht voranzieht, weil die kenne ich schon, den Weg bin ich schon zigmal gegangen. Und er hat diese Fallhöhe nicht, dass er mich auch emotional nicht auf unbekannte Wege schickt. Und wenn beides nicht passiert, dann ist es in der Summe dröge. Vielleicht ist das die Antwort.
Und ich glaube noch nicht mal, dass es daran liegt, dass wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Weil bei Bram Stokers Dracula, den habe ich jetzt schon 5-mal geguckt. Und da wusste ich schon beim 1. Mal, wie die Geschichte ausgeht. Beim 5. Mal auch. Ja. Also das ist dann auch gar nicht der Punkt. Ja.
Das war jetzt Gedankenübertragung eben. Und zwar ist es in der Tat so, würde ich die Geschichte nicht schon in- und auswendig kennen, hätte ich nicht schon zig Verfilmungen erlebt, und mehr oder weniger genossen. Also als Newbie hätte ich unter Umständen eine etwas andere Sichtweise. Vielleicht hätte mich dann das Ganze überraschender irgendwo abgeholt. Aber Überraschung ist etwas, was ich nur mit diesem Film überhaupt nicht in Verbindung bringe. Als Vokabel.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch beiden da recht gebe, weil auch wenn ich die Geschichte schon sehr, sehr gut kenne, dann kann mich aber so ein Film trotzdem abholen. Bei mir ist es eigentlich umgekehrt so, dass wenn man schon sich in dieses Genre begibt und diesen Stoff verfilmt, dann kriege ich aber auch keinen Mob mit Mistgabeln und Fackeln. Das fehlt mir schon mal komplett, ja, aus den alten Verfilmungen. Und es gibt auch keinen Igor. Warum zur Hölle gibt es keinen Igor? Das wird viel zu oft vernachlässigt in Frankenstein-Verfilmungen. Also, ja.
Weil Peter Lorre schon tot ist, ne?
Wahrscheinlich. Ja, ohne Sidekick ist natürlich.
Aber Steve Buscemi ist noch da. Ja? Also, es ist nicht so, dass es keine Menschen gäbe. Ja, Paul Giamatti. Es gibt genug Leute, die das tatsächlich spielen könnten. Also, es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Du kannst Spannung reinbringen, du kannst Humor reinbringen. Ist ja nicht so, dass Guillermo del Toro das nicht schon gemacht hätte. Der hat 2 Hellboy-Filme gemacht, die eben auch im Punkto Timing, Geschwindigkeit, Spannung, Humor, identifizierbare Charaktere komplett funktioniert, inklusive Cat-Content. Ja? Also das ist nicht so, dass er das nicht könnte. Ich glaube, er hat hier einfach so eine Vision gehabt von so einer melodramatischen, goldfarbenen Nummer. Die haben wir jetzt mit ihm ausgesessen irgendwie. Wie viel Leichenteile von 1 bis 10 geben wir eigentlich diesem Film heute?
Also wenn ich nochmal einen Blitzstrahl durch das Ganze schicke, dann bin ich aufgrund der wunderschönen Bilder, abzüglich der Wölfe, bei 5.
Abzüglich der Wölfe, ich bin bei 4.
Ja, absolut. Ich bin auch bei 4 und gebe nicht die Hoffnung auf, dass Guillermo del Toro da nochmal auf einen grüneren Zweig kommt. Vielen herzlichen Dank. Und dieser Podcast steht unter
Creative Commons.
Dankeschön.